Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der indonesischen Regierung gelang es, indonesische Staatsbürger aus Gaza zu evakuieren. Indonesien ist auf Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Rohingya-Flüchtlingen aufmerksam. Indonesien ist Co-Vorsitzender der Weltmangrovenallianz mit 34 Mitgliedern. Gedenken an den Tag der Menschenrechte fördert die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Indonesische Filmindustrie hat ein großes Potenzial für Wirtschaftswachstum und nationale Identität. Der Nusantara-Tag wird jeden 13. Dezember gefeiert. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Dem indonesischen Außenministerium ist es gelungen, einen indonesischen Staatsbürger aus Gaza zu evakuieren. Der indonesische Staatsbürger namens Farid Zanzabil Al-Ayubi, der ein Mercy-Freiwilliger ist, wurde am Samstag erfolgreich evakuiert. Außenministerin Retno Marsudi sagte in ihrer Erklärung am Samstagabend, dass Farid sich mit dem Evakuierungsteam der indonesischen Botschaft in Kairo an der Grenze von Rafah befand und in Sicherheit war. Nach der erfolgreichen Evakuierung von Farid gibt es immer noch zwei indonesische Mercy-Freiwillige, die sich aus eigenem Antrieb immer noch dafür entscheiden, in Gaza zu bleiben. Retno Marsudi sagte weiter, derzeit seien sie bei guter Gesundheit und in Sicherheit in Südgaza an einer Schule in der Nähe eines europäischen Krankenhauses. Sie fügte hinzu, die indonesische Regierung werde über das Außenministerium weiterhin mit den beiden kommunizieren und ihre Situation überwachen. Indonesiens Minister für Recht und Menschenrechte Yasona Lauli sagte, er werde auf Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der großen Zahl von Rohingya-Flüchtlingen in Indonesien achten. Am Rande der Gedenkfeier zum 75. Welttag der Menschenrechte in Zentraljakarta sagte Minister Yasona am Sonntagabend, dem 10. Dezember, dass es ein Migrantenschmuggelsyndikat gebe und die Flüchtlinge Opfer der Mafia seien, die sie mitgenommen hätten. Yasona gab zu, dass die Ankunft der Flüchtlinge eine Reihe von Anwohnern beunruhigte, insbesondere in Aceh und Nord-Sumatra. Damit das indonesische Ministerium für Recht und Menschenrechte gemeinsam mit den zuständigen Stellen nach dem besten Weg sucht, dieses Problem zu lösen und dabei gleichzeitig menschenrechtliche Aspekte im Auge zu behalten. Nach Angaben des Ministers für Recht und Menschenrechte gibt es derzeit rund 13.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran und Rohingya in Indonesien. Indonesien hat das Vertrauen erhalten, Co-Vorsitzender von der Mangrovenallianz für Klima zu werden, die Mitglieder aus 34 Ländern weltweit hat. Dies erklärte der Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen ad interim Eric Thohir während eines Besuchs in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Zusammenhang mit der 28. Partnerkonferenz oder COP 28. In seiner von Antara am Montag, dem 11. Dezember, zitierten Erklärung sagte Eric Thohir, dass Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit anderen Mitgliedsländern Sorge und Engagement für die Wiederherstellung und Erhaltung der Mangroven zeigten, die 70% der Mangrovenfläche auf der ganzen Welt bedecken. Eric sagte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien vereinbart hätten, das Internationale Mangrovenforschungszentrum IMRC auf Bali zu errichten. Das IMRC, das zum größten Mangrovenlabor der Welt werden könnte, ist ein Forum für internationale Zusammenarbeit zur Kapazitätserweiterung durch Expertenaustausch und gemeinsame Forschung. Die Vereinten Nationen veranstalteten in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft und dem Institut Français de Indonésie, IFI, am 10. Dezember eine Gedenkfeier zum Tag der Menschenrechte. Die Zusammenarbeit der drei Institutionen wurde am Sonntag, dem 10. Dezember, in der Veranstaltung Unite, Diskussion, Musikkonzert und Kunstvorführung zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen in Jakarta verwirklicht. Die Veranstaltung markierte den letzten Tag der weltweiten Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Putu Ayu Saraswati, eine der Redner des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA in der Diskussion sagte, dass die Rolle aller Parteien einschließlich der Medien bei der Aufklärung über den Umgang mit Gewalt gegen Frauen sowie bei der Aufklärung von Männern sehr wichtig sei.
Menjadi tanggung jawab bersama kita secara individu, organisasi, pemerintah.
Es liegt in unserer kollektiven Verantwortung, da Einzelpersonen, Organisationen, private Regierungen und die Medien auch die Pflicht haben, Bildung und angemessene Informationen bereitzustellen, nicht nur für Frauen, damit sie Hilfe erhalten können, sondern auch für Aufklärung für Männer, wie sie zu bewusst Männern werden können, Informationen zum Thema Gleichberechtigung. Putu Ayu Saraswati fuhr fort, dass die Bemühungen aller Parteien einschließlich UNFPA viel Positives im Hinblick auf die Überwindung von Gewalt gegen Frauen bewirkt hätten. Heutzutage haben viele Frauen den Mut, nach der erlebten körperlichen und verbalen Gewalt den zuständigen Stellen zu berichten, was sie zu Hause und außer Haus erleben. Die Unite-Veranstaltung wurde auch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Frauenförderung und Kinderschutz, der Nationalen Kommission für Gewalt gegen Frauen und der Pulih-Stiftung durchgeführt. Indonesiens Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno sagte am Samstag während des monatlichen Film Festival Awards Night auf dem Messegelände von G-Expo Jakarta, dass die Filmindustrie ein großes Potenzial für das indonesische Wirtschaftswachstum und die nationale Identität habe. Sandiaga Uno fügte hinzu, dieses Filmfestival sei eine Möglichkeit, Filme aus verschiedenen Regionen in ganz Indonesien auf demokratische Weise zu fördern. Er betonte, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstütze und erleichterte die Umsetzung dieses Filmfestivals 2023. Laut Santiago Uno werde dieses Filmfestival mit einer nach der Preisverleihung eine besondere Bedeutung erhalten. Er hofft, dass diese Veranstaltung dazu beitragen könne, die indonesische Filmindustrie zu verbessern. Der Sekretär des Ministers für Jugend und Sport der Republik Indonesien, Gunawan Suswantoro, eröffnete offiziell eine Reihe von Aktivitäten zum Nusantara-Tag. Der Nusantara-Tag wird jeden 13. Dezember gefeiert und die diesjährige nationale Feier findet vom 10. bis zum 13. Dezember 2023 statt und konzentriert sich auf die Tidore-Inseln, Nordmolukken. Gunawan Suswantoro vertritt den Vorsitzenden des Komitees zum Nationalen Nusantara-Tag 2023, Budi Karya Sumadi, und lädt die Öffentlichkeit ein, sich an einer Reihe von Aktivitäten für den dreitägigen Nusantara-Tag zu beteiligen. Der Nusantara-Tag erinnert an die Juanda-Erklärung von 1957 und die Unabhängigkeitserklärung Indonesiens, die Inkraftsetzung der Gesetze als unabhängiges Land und die Bildung von Ministerien. Liebe Zuhörer, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.710,57 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.700,15 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.500 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Der Kommentar hat heute: Indonesien und die Europäische Union entwickeln Leitlinien für künstliche Intelligenz, AI oder KI, zum Thema. einen möglichen Missbrauch neuer Technologien vorzubeugen, hat das indonesische Ministerium für Kommunikation und Information ethische Richtlinien für Programmierer entwickelt, die künstliche Intelligenz KI einsetzen. KI-basierte Programmieraktivitäten müssen auf ethischen Grundsätzen basieren, die ihre Nutzung und Entwicklung regeln. Dies heißt es im Entwurf, der besagt, dass es einer Richtlinie bedarf, um alle Auswirkungen und Verluste abzumildern, die durch den Einsatz von KI entstehen können. Darüber hinaus empfiehlt der Entwurf, dass die Programmierer eine Risikomanagementstrategie für den Fall einer Katastrophe mithilfe von KI vorbereiten und Melde- und Wiederherstellungsmechanismen für solche Vorfälle vorbereiten. Der Entwurf spezifiziert jedoch nicht näher, welche Arten von Verlusten oder Katastrophen durch den Einsatz von KI entstehen. Zu den ethischen Richtlinien gehört auch der Schutz der Privatsphäre und der Menschlichkeit sowie die Tatsache, dass der Einsatz von KI, einschließlich der Produktentwicklung und Vermarktung von KI-Innovationen, unterstützen und nicht die menschliche Existenz ersetzen muss. Ebenso wie Indonesien hat sich auch die Europäische Union in einer Marathon-Verhandlungssitzung, die 36 Stunden dauerte und am Freitagabend, dem 8. Dezember 2023, endete, auf das sogenannte KI-Gesetz geeinigt. Dies spiegelt die enormen politischen und kommerziellen Interessen wider, die dahinter stehen. Europa steht mittlerweile an der Spitze der KI-Regulierung, was führende KI-Experten auf der ganzen Welt seit langem fördern. Genaue Einzelheiten zu der getroffenen Vereinbarung sind noch nicht bekannt. Auch das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten müssen weiterhin das letzte Wort haben. Sicher ist jedoch, dass der Rahmen nun klar definiert ist und deutlich macht, wie Europa in den kommenden Jahren die KI begrenzen und gleichzeitig globale Standards setzen will. Das Grundprinzip dieser Gesetze besteht darin, dass die Regeln umso strenger sein sollten, je größer die mit KI-Systemen verbundenen Risiken sind. Eine der heftigsten Debatten gab es bei der Diskussion über die Regulierung der leistungsstärksten KI-Modelle, auch bekannt als General Purpose AI, GPAI, darunter der bekannte ChatGPT-Chatbot. In den letzten Wochen haben Deutschland, Frankreich und Italien eine intensive Technologielobby ins Leben gerufen, die dafür plädiert, diese Modelle aus dem Gesetz zu streichen und einfach eine autonome Regulierung für sie zu fördern. Ihrer Meinung nach würden zu strenge Vorschriften Innovationen in Europa behindern. Die Lobbyarbeit war nicht ganz erfolgreich, auch das GPAI-Modell unterliegt dem Gesetz. Das bedeutet, dass das hinterstehende Unternehmen unter anderem transparent sein muss, welche Daten zum Trainieren des Modells verwendet werden. Sie müssen außerdem das europäische Urheberrecht einhalten und erklären, wann Texte, Bilder oder Töne durch KI erzeugt werden. Wenn die Neuregelung Anfang 2024 offiziell verabschiedet wird, wird dieses Gesetz voraussichtlich erst Ende 2025 oder 2026 in Kraft treten. Soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 10. Dezember in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 11. Dezember 1946, der Gründung der UNICEF-Organisation. Das internationale Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen oder UNICEF ist eine Organisation, die am 11. Dezember 1946 von der UN-Generalversammlung gegründet wurde. Das Hauptziel dieser Organisation ist die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Kinder auf der ganzen Welt. Ursprünglich sollte die Gründung von UNICEF den vom Zweiten Weltkrieg betroffenen Kindern und Müttern helfen. Bei seiner Entwicklung im Jahr 1953 nahm UNICEF den Auftrag an, gefährdeten Kindern auf der Welt zu helfen, unabhängig von der Ursache. Der Name wurde in Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen geändert, obwohl immer noch das gleiche Akronym verwendet wird, nämlich UNICEF. Wir kommen jetzt zum 11. Dezember 2001, als China der WTO beitrat. China wurde am 11. Dezember 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation WTO. Bis in die 1970er Jahre wurde Chinas Wirtschaft von der kommunistischen Regierung verwaltet und war für andere Volkswirtschaften abgeschottet. Gleichzeitig mit den politischen Reformen begann China Anfang der 1980er Jahre mit der Öffnung seiner Wirtschaft und unterzeichnete eine Reihe regionaler Handelsabkommen. China erhielt den Beobachterstatus im GATTO und begann seit 1986 mit Bemühungen der Organisation beizutreten. Seit seinem Beitritt zur WTO spielt China aufgrund seiner Überlegenheit bei qualifizierten Arbeitskräften, Infrastruktur und Fertigungssystemen eine wichtige Rolle in der Produktion von Konsumgütern. Seine Exporte haben Unternehmen und Gemeinden auf der ganzen Welt mit hochwertigen Waren zu erschwinglichen Preisen beliefert. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 11. Dezember 2008, an dem der ehemalige indonesische Außenminister Ali Alatas starb. Ali Alatas starb am 11. Dezember 2008 im Alter von 76 Jahren in Singapur. Ali Alatas ist ein indonesischer Diplomat, der von 1988 bis 1999 unter den Präsidenten Suharto und Beyoold Habibie Außenminister der Republik Indonesien war. Als er starb, war Ali Alatas noch Sondergesandter des UN-Generalsekretärs für Myanmar, Sondergesandter des Präsidenten der Republik Indonesien für Nahostfragen und Vorsitzender des Präsidialbeirats. Sein Leichnam wurde am 12. Dezember 2008 auf dem Kalibata Heldenfriedhof im Rahmen einer militärischen Zeremonie unter der Leitung von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono beigesetzt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bukan cinta pertama dan kau belum sempat aku miliki. Dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki. Tapi satu sisi ku terlanjur sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi diriku, biarkanlah ku simpan segala rasa ini untukmu. Beri waktu untuk ku bisa lupakanmu, karena sejauh ini ku hanya mencintaimu. Sampai pun nanti saat
dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki, tapi satu sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan
Voice of Indonesia.
Dibuat surur unsur Indonesia bahan utawi daras tema diri giru hat ah koma puluh triliun rupiah udah spam ul irno irung program berai geser. Dirko dini rendo wicap minister Erlangga Tato beristirahat las diri giru misalnya itu sendra encanci ingesam ah koma biliunan rupiah udah spam ul Perjungungs program di Bufur Kerung PSR berat ke set haba. Di perjung te fleha eraiha derai hundat zek tosan hektar hur ain sundat fi undrai si tosan ran wita. Di minister Erlangga Hartarto ekreta odim nasional trefen di pam ulbawan citit in ain official ekreru am Freitag in Jakarta. Das program Raju Dina di produktivitet dari Old Parliament Plantasan dari Bufur Kerung. Cuer Hien, ir Zetsa Ain, das di Palm Oil Industry Indonesia, Hop Industry Zai, di Wider Pusroinich Weden Musa, im Yar 2000, Cuen Canci Zol Indonesia, Zek Nfici Kuma Cuen Ahcih Milion Tonen, Palm Oil, Produciran Kunen, Mitra Wairo Wit di Freha Klein Bauer Licher Urpam Pantasen Zek Sikuma Ainsun Cancih Miliunan Hektar Udo Zek Sikuma Ainsun Penuci Prucen Dir Gizam Freha Dir Pam Ur Pantasen In Indonesia Im Yar Cui Tosen Cuen Cancih Iraihan Mir Pon Zek Cien Miliunan Tonen Pam Ur Wilen Pon Klein Bauer Prudocit Judet Waiteran Bemuyungan dari Kirung Gehuran Infrastruktur Programa Inform von Hilfe by Zat Good Dungan Meter Pestiziden Unslan Wissaflihan Mazinan Im Hinblick of the Erhung der Menschlichen Resourcen Urpam Urbauer Zakta Erlangga Dazeno Partai Bildungs Uns Ausbildungs Programa bereits geset habe wobei die Zahl der Empfänger Im Jahr 2020 mehr als 7000 Menschen mit Gesamtmieten von 127 Milliarden Rupiah erreicht habe. Der Minister erörterte auch die Herausforderungen der Palmölindustrie in Zusammenhang mit der EUDR-Politik oder entwaldungsfrei der Europäischen Union uns betonte wichtige Angelegenheiten, die vom indonesischen Palmölbauernverband Abkasindo umgehend gelöst werden müssen, insbesondere im Hinblick auf die Überprüfung von Landnachhaltigkeitsdaten und Zertifizierung des nachhaltigen indonesischen Palmöls ISPO. Derzeit gibt es mindestens drei grundlegende Dinge, die zukünftige Herausforderungen für die indonesische Palmölindustrie darstellen. Erstens ist EUDR, dass das Potenzial hat, Palmölerzeuger aus der globalen Lieferkette auszuschließen. Zweitens ist die Datenschutzgrundverordnung, die verlangt, dass alle Landwirte mit Produkten, die unter die EUDR fallen, landwirtschaftliche Geolokalisierungsdaten übermitteln, ohne dass es eine rechtliche Garantie dafür gibt, dass die Daten geschützt sind. Zuletzt wird EUDR-Länder in drei Kategorien einteilen, nämlich geringes Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko. Minister Lange sagte auch, dass die Regierung zusammen mit Malaysia im 2023 eine gemeinsame Mission durchgeführt habe, um ein Wende gegen das EUDR-Produzentenland zu äußern. Das war unser Indonesien.
Cabaran ini, oh Tuhan, ku berserah.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Tradition Jungkolan in West Nusa Tenggara vorstellen. Die Wurstschöre die Hochzeit ist ein heiliger Anlass in Menschenleben. In verschiedenen Volksstämmen wird dieser Anlass mit einer Reihe von traditionellen Zeremonien gefeiert. Beispielsweise ist die Hochzeitzeremonie beim Sasak-Stamm in Lombok West, Nusa Tenggara. Es gibt eine traditionelle Prozession namens die Jungkolan Tradition, bei der die Braut uns der Bräutigam nach der Ehevertragszeremonie lebendig zum Haus der Braut ziehen, begleitet von der Familie und Verwandten vom Bräutigam, Dadare oder Mädchen und Terune oder Jugendliche, Religionspersönlichkeit und Gemeindepersönlichkeit oder traditionellen Führer, die den traditionellen Anzug tragen, sowie Gamelan Musikgruppe oder Tamburin Musikgruppe und von Gendang Black Gruppe oder den Adligen. Die Zeit wird von beiden Seiten entschieden. Einige fassen sie in einem Termin zusammen. Andere führen die Tradition Jungkolan eine Woche nach der Ehevertragszeremonie durch. Diese Tradition wird in einer Regel nach dem Zuhurgebet am Nachmittag durchgeführt. Die größere Ziel dieser Tradition ist es, um Braut und Bräutigam die Gemeinschaft vor allem Verwandte oder Gemeinde, in der die Braut wohnt, vorzustellen. Denn eine Reihe der Hochzeitszeremonie wird normalerweise von der Bräutigam-Seite durchgeführt. Die Anwohner sollen damit erkennen, dass die Braut und der Bräutigam nun rechtmäßig verheiratet sind. Einige Teilnehmer von dieser Prozession bringen in der Regel Agrar-Echeknisse, Gemüse sowie Obst her, die zu den Verwandten und Nachbarn der Braut verteilt werden. Die Bestörer bei der Ausführung aufgrund ihrer Entfernung wie diese Prozession nicht die aktuelle Route bevor, sondern Leute gehen normalerweise 0,5 bis 1 Kilometer vom Haus der Braut entfernt los. Nachdem sie an dem Haus der Brautfamilie ankommen, werden Braut und Bräutigam Sungkeman ausführen, um die Familie Segen zu bieten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Familie genehmigt hat, ihre Tochter von ihrem Mann genommen zu werden. Es gibt einen Mythos an dem Sasak-Stamm in Bezug auf diese Tradition Jungkolan. Nach diesem Glauben, wenn die Tradition Jungkolan nach der Ehevertragszeremonie nicht durchgeführt wird, wie der Haushalt der Braut uns des Bräutigams nicht lange halten oder die Kinder von Braut und Bräutigam werden mit körperlichen Behinderungen geboren. Die Bücher, das war Wunderbares Indonesien mit der Tradition Jungkolan in West Nusa Tenggara. Auf Wiederhören!
Suaramu, apa harimu? yang lalu telah berlalu. Kini hari baru bernyanyi untukmu.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu vermöchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Die Solo of Dice in Solo. Liebe Zuhörer, hören Sie ein Gespräch mit dem Titel Sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik auf Deutsch vor dem Batik kaufen. Dieses Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und Ayu, Mitglied der Vloggergruppe von Chris im Batikdorf Pelabuhan Solo statt. Chris äußerte den Wunsch, vor den Kauf zu wissen, wie man batik herstellt. Hören wir uns Ihre Unterhaltung an.
Di kampung batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik, auf Deutsch, vor dem Batik kaufen, stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Sebelum, sebelum. Auf Deutsch, vor oder bevor. Membeli, membeli. Auf Deutsch, kaufen. Baju batik, baju batik. Auf Deutsch, batik Kleidung. Ingin tahu, ingin tahu. Auf Deutsch, wissen möchten. Cara, cara. Auf Deutsch, der Prozess oder wie. Membuat, membuat. Auf Deutsch, herstellen, produzieren oder machen. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Auf Deutsch, bevor ich batik Kleidung kaufen, will ich erfahren, wie es hergestellt wird. Kampung, kampung. Auf Deutsch, das Dorf, Lawean Solo, Lawean Solo. Auf Deutsch, Lawean Solo. Beragam, beragam. Auf Deutsch, verschieden. Belajar, belajar. Auf Deutsch, lernen, membatik, membatik. Auf Deutsch, batik machen. Liebe Zuhörer, im Gespräch hörten Sie die Aussage, sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Auf Deutsch, bevor ich eine Batikkleidung kaufe, möchte ich wissen, wie man es herstellt. In der Äußerung gibt es das Wort sebelum, sebelum. Auf Deutsch, vor oder bevor und ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet, der von einem Hauptsatz abhängig ist, nämlich saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Saya ingin membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Auf Deutsch, ich kaufe Batikkleidung und ich möchte wissen, wie man Batik herstellt. Im Rahmen dieses Gesprächs hatte Chris den Wunsch zu erfahren, wie man Batik herstellt, bevor er Batikkleidung kauft. Liebe Zuhörer, in der indonesischen Sprache kann die Konjunktion sebelum, sebelum, auf Deutsch, vor oder bevor, am Anfang oder am Ende, die Rede stehen. Hören Sie weitere Beispiele für die Verwendung der Konjunktion sebelum, sebelum, auf Deutsch, vor oder bevor. Sebelum pergi ke kampung batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Auf Deutsch, bevor Chris ins Lawean Batik Dorf ging, bereitete er seine Vlogging-Ausrüstung vor. Chris machte Fotos mit Batik-Handwerken, bevor er nach Hause ging. Kibuk surur daslawian batik dof is ainas nirte sencile ini stat Surakarta. Dises kebit is ainas nircentren dir batik industri. Dises dof lik im becik lawian. Es wit gesak daslawian from what lawi komt was faden bedeutet. In der Vergangenheit stellten viele Bewohner dieser Gegend hochwertige Stoffe her. Die Wüste buchen wir das Programm. Was uns indonesisch sprechen, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Liburan dan hadirkan wardas program Las Uns Indonesia Friend. Mari berbahasa Indonesia medium tema sebelum membeli batik of dyes for the batik coffin. Wir hoffen, dass diese Untri Sie unterstützt, bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, willkommen zum Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal will ich Ihnen ein Grundlied mit dem Titel Waldina präsentieren. Es wird von Indah Laras gesungen. Dieses Lied wurde von Indah Laras als Gesang zum 76. Geburtstag für den Grundlagenmaestro Waldina komponiert und popularisiert. Es wurde am 7. November 2021 über verschiedene digitale Plattformen veröffentlicht. Uns market gleichzeitig das 25-jährige Bestehen von Indah Laras als indonesische Künstlerin. Dieses Lied beschreibt die Figur der Keroncong-Sängerin Waldina, die immer charmant ist, sowohl durch ihre Werke, die das Keroncong-Musikgenre prägen, ihren stimmlichen Charakter, als auch durch ihren persönlichen Charakter. Indah Laras hat dieses Lied tatsächlich im Jahr 2016 als eine Form der Hingabe und des Respekts für Ibu Keroncong geschrieben, der Indonesien der Nusantara ein Vermächtnis zahlreicher Werke hinterlassen hat. Liebe Zuhörerin ist Indah Laras mit Waldina. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.